Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, guten Tag. Jung kauft alt, und zwar einen Altbau. So nennt sich das jüngste Programm der Bundesregierung, mit dem Bundesbauministerin Clara Geiwitz Familien und mit kleinerem und mittlerem Einkommen es erleichtern möchte, ein bestehendes Haus zu kaufen und außerdem dessen Energieverbrauch in relativ kurzer Zeit deutlich abzusenken. Was interessierte Familien bei diesem Angebot beachten sollten, bespreche ich hier gleich mit Inse Ewen, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Bremen. Online bestellen, Paket bequem nach Hause liefern lassen. Das mit dem bequem ist relativ, wenn das Paket verschwunden ist. Welche Rechte dabei die Verbraucher haben, die Kunden haben, stellen wir gleich klar. Außerdem gibt es wieder keine schönen Nachrichten in puncto Klimaerwärmung. Der Supertaifun Yagi war laut den Behörden in China und Vietnam der heftigste seit vielen Jahren. Izmir verzeichnet ein heftiges Fischsterben. Umweltverschmutzung spielt genauso eine Rolle wie die Erwärmung des Wassers. Und im Verbrauchertipp geht es um die Entsiegelung rund ums Haus. Die spart nämlich Abgaben und verbessert den Schutz des Hauses bei Starkregen und Hochwasser. Der Supertaifun Yagi hat in China und Vietnam massive Zerstörung angerichtet und eine noch unklare Zahl von Todesopfern gefordert. Ursprünglich war die Rede von mindestens 30 Menschen, doch vermutlich lösten die Folgen des Taifuns heute, gut zwei Tage nach Abklingen, ein schweres Unglück aus. Am Morgen stürzte nördlich der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi eine vielbefahrene Brücke in den Roten Fluss, der sich im Zuge des Unwetters in einen reißenden Strom verwandelt hatte. Dabei wurden mehrere Lastwagen, Autos und Motorräder mitgerissen. Ein Überblick über Verwüstungen, Ursache und Wirkung von Jennifer Johnson.
Der Taifun Yagi ist Experten zufolge sowohl in China als auch in Vietnam der heftigste Tropensturm seit Jahrzehnten gewesen. In China kamen mindestens 4 Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Der Taifun wütete am Wochenende in Vietnam fast 15 Stunden, besonders im Norden, auch rund um die Hauptstadt Hanoi. Allein dort wurden mehr als 25.000 Bäume entwurzelt. Schiffe gingen im Meer unter. Mehrere Flughäfen stellten am Wochenende zeitweise den Betrieb ein. In vielen Gegenden fiel Starkregen. In der Folge kam es zu Erdrutschen und Überschwemmungen. Laut Katastrophenschutz wurden in Vietnam tausende Häuser beschädigt. 120.000 Hektar Reisfelder und mehr als 1.500 Fischgründe zerstört. Viele Menschen in Vietnam sind auch heute noch ohne Strom. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.
Aus Singapur hörten Sie Jennifer Johnson. Izmir an der türkischen Westküste ist die Metropole einer Urlaubsregion. Millionen Menschen leben in der Stadt und Millionen kommen jedes Jahr als Gäste in die Region. Izmir vergleicht sich gern mit Istanbul, sei sogar noch schöner als die große Schwester am Bosporus. Doch in diesen Tagen passiert Hässliches in Izmir. Stinkt aus dem Wasser und unzählige Fische verenden elendig. Das Massensterben wird nun zum Politikum, inklusive Parteienstreits. Uwe Lüb mit Einzelhandel.
Etwas träge klatscht das Wasser in der Bucht von Izmir an die Ufermauer. Immer wieder sind tote Fische zu sehen. Seit Ende August schwimmen sie zeitweise in Massen an der Oberfläche. Der Umweltminister der Türkei, Murat Kurum, zeigt sich schockiert. Das Problem komme nicht aus dem Meer, sondern aus den Flüssen, die hineinmünden.
Das Wasser in den Flüssen ist heute in Bezug auf die organische Verschmutzung im schlimmsten Zustand der Geschichte.
Umweltexperten nennen dafür auch Gründe wie die Hitze. Nach Angaben von Meteorologen war der Juli in der Region der heißeste seit 53 Jahren. Was das mit dem Wasser macht, erklärt Doğan Yasar, Umweltgeologe der Universität 9. September in Izmir im türkischen Fernsehen.
In einem Liter Meerwasser leben etwa 1 Million Organismen. Aber wenn es zu viel Stickstoff in der Umwelt gibt, wenn es zu einer Verschmutzung kommt, erhöht sich ihre Zahl durch die Hitze auf 2 Millionen. Und es gibt keinen Sauerstoff in der Umwelt und die Fische sterben deshalb. Der Grund ist die Verschmutzung, nichts anderes.
Die Verschmutzung also des Wassers, bevor es ins Meer fließt, aber auch des Meeres selbst. Teils, so Umweltexperten, wohl auch durch illegal eingeleitetes Abwasser. Umweltminister Kurum sieht es genauso, aber hier wird es politisch. Kurum gehört der AKP von Präsident Erdogan an. Schuld an der Umweltkatastrophe tragen Kurums Meinung nach allein oppositionelle CHP-Politiker in der Region.
Verantwortlich für diese Verschmutzung sind die lokalen Verwaltungen und Gemeinden, die nicht einmal in der Lage sind, Regen- und Abwasserkanäle voneinander zu trennen, nicht einmal die bestehenden Kläranlagen zu betreiben und nicht einmal in der Lage sind, ihre Flüsse zu sanieren.
Gereinigt werden müssten die Flussbetten, sagen Umweltexperten. In Schlamm auf dem Grund sammelten sich seit Jahren Giftstoffe an und die machten alles nur noch schlimmer. Kurum prangert die CHP-geführte Stadtverwaltung von Izmir, aber auch wegen der offenbar mangelhaft arbeitenden Kläranlage Chili an. Die schaffe viel zu wenig, der Rest fließt angeblich ungeklärt weiter. Die Regierung habe deswegen immer wieder hohe Bußgelder verhängt. Das empört den Izmirer CHP-Abgeordneten Mahir Polat. Der Staat solle der Stadt lieber mit Geld helfen, so wie in der Industrieregion Kocaeli, damals allerdings AKP regiert. Dann könne man was tun. Der CHP-Bürgermeister von Izmir, Cemil Tugay, geht noch einen Schritt weiter. Ihm und seiner Stadt seien nämlich die Hände gebunden, schreibt er auf X.
Nach Gesetzesänderungen im Jahr 2000 sind in erster Linie Ministerien der Zentralregierung der Türkei zuständig. Gemeinden und andere Institutionen sind gar nicht befugt, Personal einzusetzen und einzugreifen.
Das Versterben am Bosporus in Izmir wird zu einem Politikum. Uwe Lüb berichtete aus Istanbul. Einen Altbau zu sanieren spart Ressourcen beim Baumaterial und im Gegensatz zu Neubaugebieten bewahrt so eine Sanierung Dörfer und Städte vor Zersiedelung und Versiegelung von Naturflächen und Äckern. Jung kauft alt, nämlich Altbau heißt das neue Förderprogramm des Bundesbauministeriums. Bundesbauministerin Geiwitz will damit Familien mit minderjährigen Kindern und kleinen bis mittlerem Einkommen beim Kauf unterstützen und vor allen Dingen, wenn zusätzlich zum Kaufpreis allerhand Sanierungsbedarf anfällt, energetisch. Vor dieser Sendung konnte ich Inse Ewen, Beraterin bei der Verbraucherzentrale Bremen, fragen, aus welchen Komponenten denn dieses Programm besteht.
Also das eine ist ja erstmal die Einkommensgrenze, das ist das eine. Also ich kann ein Haus kaufen und kann es dann kaufen in diesem Programm, wenn ich ein Einkommen, ein zu versteuerndes Einkommen von 90.000 Euro nicht überschreite. Die 90.000 beziehen sich auf eine Familie mit einem minderjährigen Kind. Gibt es weitere minderjährige Kinder, kommen jeweils 10.000 Euro dazu. Zweite Voraussetzung ist, das Haus muss einen relativ schlechten energetischen Zustand haben. Das heißt, wir reden über Einklassifizierungen von F, G und H.
Da hätte ich die allererste Frage. Woher weiß ich überhaupt, um welche Energieklasse es sich handelt?
Die Energieklasse wird mir unter anderem im Energieausweis gezeigt. Also das heißt, ich bekomme ja beim Hauskauf oder bei dem anvisierten Hauskauf auch einen Energieausweis ausgehändigt.
Das ist Pflicht.
Und das ist die Pflicht, ja. Also bei Vermietung, Verpachtung, Verkauf. Und da würde ich jetzt also schon mal sehen, ist es F, G oder H. Die Schwierigkeit in diesem Fall ist aber, dass ich nachfragen muss, um was für einen Energieausweis handelt es sich hier. Also wie detailliert ist dieser Energieausweis ursprünglich mal erstellt worden? Denn es gibt zwei verschiedene. Der eine ist relativ einfach, nämlich dann werden die letzten drei Energiejahresabrechnungen genommen, Mittelwert gebildet und ich habe die Effizienzklasse.
Das ist der Verbrauchsausweis?
Das ist der Verbrauchsausweis, ja. Und da macht es sich also schon mal bemerkbar, wenn in diesem Haus sehr sparsam geheizt wurde, könnte es durchaus sein, dass es eigentlich nicht der Realität entspricht, diese Einklassifizierung. Genauer wäre der sogenannte bedarfsorientierte Ausweis, der noch ein paar mehr Komponenten mit berücksichtigt. Aber machen wir es einfach, wir haben ein Haus aus der Effizienzhausklasse F, und die Verbraucher und Verbraucherinnen müssen dann in den nächsten 4,5 Jahren das Haus in einen anderen Standard verwandeln, nämlich in den Effizienzhausstandard 70 EE. Und das bedeutet für die Betroffenen, die dieses Haus gekauft haben, in der Regel, dass es nicht nur reicht, das Dach zu sanieren, sondern häufig sind dann auch noch weitere Schritte notwendig, der Heizungstausch.
Wenn wir das mal umsetzen, also Energieklasse F bedeutet, welchen Verbrauch Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr? Was ist dann F zum Beispiel? Und wo müsste ich dann landen, so grob, um diese Anforderung E70 zu erfüllen?
Also Energieeffizienzklasse F bedeutet 160 bis maximal 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
So, ist das eine alte Ölheizung?
Das ist auf jeden Fall eine alte Ölheizung, aber das kann auch sehr wohl einfach ein nicht gedämmtes Haus sein, ein nicht gedämmtes Dach. Wir können so ganz grob festhalten, das sind in der Regel Häuser, die nach 82 gebaut wurden, die schon eine erste Wärmeschutzverordnung erfüllen mussten. Dann gibt es Häuser der Klasse G, das ist sozusagen dann eine Nummer schlechter. Da reden wir schon über 200 bis 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Und die sind in der Regel nach 77 gebaut worden.
Okay, aber die Frage ist ja, wo muss ich landen?
Wo muss ich landen? Und zwar ist das gar nicht so ganz einfach zu beantworten, denn es gibt im Gebäudeenergiegesetz ein Referenzhaus. Das basiert auf Mindeststandards für den Neubau. Und daran wird orientiert und ich muss 30% weniger als diesen Standard erfüllen, um dann in diesen Standard 70 EE zu kommen.
Wie viele Kilowattstunden sind das? Sollte ich bei 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr Verbrauch landen oder muss ich bei 120 landen oder bei 80?
Sie werden eher Richtung 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr landen oder sogar noch besser. Und das können Sie nur schaffen, wenn es nicht nur eine Maßnahme am Haus ist. Also nur über eine Kellerdeckendämmung oder über eine Dachdämmung werden Sie das alleine nicht schaffen.
Okay, jetzt habe ich aber zwei Möglichkeiten zur Förderung. Das eine ist eben unter den bestimmten Konditionen zinsverbilligt zu kaufen mit zum Beispiel mit 1,51% Effektivzins bei einer Zinsbindung über 10 Jahre. Das ist natürlich dann auch schon ein bisschen sportlich, aber der Kredit kann eben länger laufen. Und die zweite Kondition ist, ich kann ja noch Förderung bekommen bei der Sanierung. Allerdings dann muss ich auch nach Höhenansprüchen sanieren. Wie bewerten Sie das jetzt binnen 4,5 Jahren? Ist das für jemanden mit einem kleineren Einkommen machbar?
Also da liegt, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Die größte Schwierigkeit wird sein, all diese Maßnahmen zu finanzieren in 4,5 Jahren. Denn das ist schon mal wieder eine Summe, die Richtung 100, wenn nicht sogar 200.000, je nach Größe der Immobilie, gehen wird. Und das ist
Kauf
natürlich,
und Sanierung.
Das ist dann nur die Sanierung.
Ah, ups.
Und das bedeutet, die werde ich nicht bar bezahlen müssen. Auch da gibt es dann wieder zinsgünstige Darlehen und Zuschüsse, je nachdem, welches Förderprogramm ich ergänzend, und es ist ja erlaubt, ergänzend nutzen kann. Also die Heizungsförderung zum Beispiel ist ja aktuell eine sehr, sehr hohe und für einkommensschwächere Haushalte sehr, sehr hoch bezuschusst. Das heißt, mit bis zu 70% der Kosten. Dann relativieren sich die Gesamtkosten wieder. Wir haben aktuell eine Förderung auch 20% der Investitionssumme für Dämmmaßnahmen am Haus. Also wenn man all diese Programme dann noch nutzen kann, sind die Kosten aber nichtsdestotrotz erstmal aufzubringen. Und das dürfte für die Haushalte sehr, sehr sportlich sein, all das dann in 4,5 Jahren abzudecken.
Und dann ist dann hochverschuldet, das kommt ja auch noch dazu. Haben Sie eine kurze Empfehlung, wie man vorgehen sollte, wenn man sich für sowas interessiert? Und vielleicht auch, ist es dann sinnvoll, sich lieber in ländlichen Gebieten umzuschauen, wo es nicht so teuer ist?
Das hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Also wo arbeiten die Menschen? Wie weit sind die Wege zum Arbeitsplatz? Könnte ich überhaupt aufs Land ziehen? Will ich überhaupt aufs Land ziehen? Sind die Preise dort günstiger als in der Stadt? Das sind viele Faktoren, die dazukommen. Aber der erste Schritt ist tatsächlich, sich verschiedene Häuser anzuschauen, nach Möglichkeit sich auch da schon Unterstützung durch einen Architekten, eine Energieberaterin, einen Energieberater zu holen, um den Sanierungsbedarf auch abschätzen zu können. Die Exposés der Gebäude sagen auch schon viel dazu aus, wie ist der Standard der Fenster, welche Dämmmöglichkeiten gibt es. Der Energieausweis erzählt mir relativ viel, weil auch dort werden schon Modernisierungs- und Sanierungsempfehlungen gegeben. Ja, und dann geht es auch darum, welche Programme kann ich dann in meinen nächsten 4,5 Jahren nutzen? Also was steht mir alles zur Verfügung? Wie kriege ich das alles hin? Und wie werde ich das dann auch nach Ablauf von Zinsbindung oder neuen Finanzierungen noch tragen können?
Wie teuer ist eine Beratung jetzt in Bezug auf reine Kreditfinanzierung? Kann ich das schultern mit meinem Einkommen bei der Verbraucherzentrale?
Die Verbraucherzentralen haben da keine einheitliche Struktur in den einzelnen Bundesländern, aber die Beratung kostet zwischen 50 und 150 Euro. So in der Größenordnung, aber für das Volumen, das dann auf die Haushalte zukommt, ist das, glaube ich, sinnvoll, das so zu tun.
Und für die Energieberatung, also für den Energieberater als solchen, da kann man sich vielleicht bei Ihnen anfangs Tipps holen bei der Verbraucherzentrale, aber es braucht dann schon einen aufwendigeren als wirklich ausgefeilten Sanierungsplan durch einen zertifizierten Energieberater, richtig?
Das wäre aber erst dann der Fall, wenn mir die Immobilie schon gehört. Mhm. Der Sanierungsfahrplan setzt voraus, dass das Gebäude schon mein Eigentum ist. Aber im Vorfeld gibt es so viele Ansatzpunkte in der Energieberatung der Verbraucherzentrale, die erstmal kostenfrei ist, dass die Haushalte, glaube ich, relativ zügig dann erkennen, werde ich das umsetzen können oder nicht.
Das war Inse Even von der Verbraucherzentrale Bremen über das neue Förderprogramm Jung kauft alt, mit dem das Bundesbauministerium junge Familien beim Kauf eines Altbaus und der Sanierung, der energetischen Sanierung unterstützt. Online bestellt. Das Paket wird nach Hause geliefert. Das klingt bequem, ist es aber mittlerweile nicht mehr. Da ist das Paket zum Beispiel nicht aufzufinden, obwohl die Lieferung bestätigt ist. Da erklärt der Händler, ab Übergabe an den Paketdienst sei er ja gar nicht mehr zuständig. Tatsache ist, dass Kunden, Verbraucher deutlich mehr Rechte haben, als sie oft denken. Jörg Marksteiner erklärt die Rechtslage.
Die Lieferung dauert ewig, das Paket ist nicht zu finden und im Briefkasten liegt ein Abholzettel, obwohl die ganze Zeit jemand zu Hause war. 7.800 Kunden haben sich bis Juli bei der Bundesnetzagentur über Paketdienste beklagt, etwas mehr sogar als im Vorjahr. Die Aufsichtsbehörde spricht von einem erhöhten Beschwerdeniveau. Was viele Kunden immer wieder nervt, sind vor allem die manchmal doch recht kreativen Zustellversuche.
Dann stellen die das mitten vor die Haustür, wo es eigentlich auch jeder wegnehmen kann. Ne? Das ist immer ein bisschen blöd.
Bei uns hat ein Paketbote mal das Paket in die Papiertonne geschmissen.
Bei uns ist so ein riesiges Haus und dann wird es immer bei einer Wohnung abgegeben und da muss man sich dann irgendwie holen. Also ist ein bisschen absurd, weil irgendwie könnte jeder dieses Paket haben und auch aufmachen und keiner könnte es wirklich nachvollziehen.
Solche Geschichten kann fast jeder erzählen, der schon mal online bestellt hat. Dabei ist die Rechtslage eindeutig und für die Kunden äußerst komfortabel. Denn sie müssen weder in der Nachbarschaft rumfragen, noch im Hausflur oder in Papiertonnen suchen oder raten, in welcher Paketstation ihre Lieferung gelandet ist. Und auch wenn auf eingeworfenen Infokarten nichts zu entziffern ist, alles kein Problem. Denn Kunden können sich einfach wieder an den Verkäufer wenden.
Der Händler muss tatsächlich das Paket an mich selber ausliefern und es reicht nicht, wenn es einfach vor die Tür gelegt wird oder sonst wo abgegeben, dann ist der Vertrag schlichtweg nicht erfüllt.
Denn als zugestellt gilt eine Lieferung grundsätzlich erst, wenn ich sie auch in den Händen halte, sagt Rechtsanwalt Carsten Föhlisch vom Gütesiegelanbieter Trusted Shops. Er ist Spezialist für Verbraucherrecht im Onlinehandel. Sein Tipp, der beste Ansprechpartner für verschwundene Lieferungen sind, so kurios das klingt, gerade nicht die Paketdienste.
Der Verkäufer ist mein Vertragspartner, das heißt, ich kann mich einfach an den Händler wenden und muss mich nicht mit dem Transportunternehmen rumschlagen.
Konkret bedeutet das, bei verschollenen Paketen können Kunden verlangen, dass der Händler erneut verschickt oder das gezahlte Geld erstattet. Will er das nicht, muss er beweisen, dass die Lieferung korrekt zugestellt wurde. Ein Handyfoto von den abgestellten Sachen reicht dafür nicht, sagt Föhlisch. Schließlich könnten sie ja wenige Minuten später schon gestohlen sein. Also an den Händler schreiben und dabei sollten sich Kunden auf den sogenannten Verbrauchsgüterkauf berufen. Wer dabei Hilfe möchte, die Verbraucherzentralen haben auf ihren Internetseiten ein kostenloses Tool bereitgestellt zum Durchklicken.
Das Tool ist gedacht für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die Ärger mit ihren Paketen haben oder auch mit der Post, die dann auch erstmal vielleicht nicht wissen, an wen wende ich mich in meinem konkreten Fall,
sagt Verbraucherschützerin Ivona Husemann. Unter verbraucherzentrale.de Und im Stichwort Paketärger findet sich dann eine Art erste Hilfe bei Paketproblemen.
Man muss ja bestimmte Fragen beantworten, von wo kommt das Paket, ist das privat versendet oder vom Händler. Und dann wird man eben durchgelotst, im besten Fall zu einem Musterbrief.
Oft reicht aber auch schon eine einfache E-Mail an den Verkäufer mit der Info, dass die Lieferung nicht auffindbar ist. Hat Rechtsexperte Fölisch selbst schon so erlebt.
Da habe ich eine Karte bekommen, ihr Paket liegt beim Nachbarn. Und das war aber nicht der Nachbar in der Straße, auch nicht in der nächsten Straße, sondern wirklich drei Straßen weiter. Und da bin ich zweimal hingegangen, versucht es abzuholen und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, bitte nochmal liefern und das hat auch funktioniert.
Es gibt allerdings eine Ausnahme von diesem Anspruch, nämlich wenn Kunden vor der Auslieferung dem Paketdienst ausdrücklich eine Abstellgenehmigung erteilen für bestimmte Nachbarn oder Orte.
Das kann ich ja mit mehreren auch online machen, beispielsweise sage, sie können es vor die Tür legen oder in die Mülltonne in mein Gartenhaus. Dann ist tatsächlich geliefert, weil dann bin ich ja damit einverstanden und trage dann auch das Risiko.
Apropos Risiko, wenn Nachbarn ein Paket spontan annehmen und es dann versehentlich fallen lassen, wenn es verloren geht oder vom Hund zerfetzt, es muss trotzdem keinen Nachbarstreit geben. Denn fürs Gesetz sei das ein sogenannter zufälliger Untergang, sagt Rechtsanwalt Fölisch. Bedeutet praktisch, selbst dann muss der Händler bereits gezahltes Geld zurücküberweisen. Allerdings könnte er sich den Schaden dann unter Umständen vom schusseligen Nachbarn zurückholen.
Jörg Marksteiner über ihre Rechte als Verbraucher bei Paketlieferungen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Als Folge der Klimaerwärmung tritt auch bei uns zunehmend heftiger Starkregen auf. Sind Terrasse, Auffahrt oder Wege rund ums Haus gepflastert oder betoniert, kann das Regenwasser schlecht oder gar nicht versickern und dann sucht es sich häufig seinen Weg ins Haus. Entsiegelung kann den Schutz bei extremen Wetterereignissen verbessern. Worauf ist zu achten und gibt es Förderung zur Entsiegelung der Flächen? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Sind rund ums Haus viele Flächen versiegelt, kann bei Starkregen das Wasser schlecht oder gar nicht versickern und fließt gegebenenfalls ins Haus oder in den Keller. Wer dem entgegenwirken will, könne Flächen entsiegeln und mit versickerungsfähigen Materialien neu gestalten, sagt Fatma Özkan von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Leiterin der Gruppe Klimaanpassung.
Für Auffahrten eignen sich Rasengittersteine allemal, Schotterrasen oder spezielle Pflastersteine mit breiten Fugen, die Wasser versickern lassen. Und diese Fugen sollten Sie alle 2 bis 3 Jahre mit einem Hochdruckreiniger säubern, weil diese Fugen dann auch dicht werden und das Wasser nicht mehr versickern lassen. Bei der Auswahl sollte man auf die Durchlässigkeit und die Belastbarkeit des Materials achten. Bei Terrassen kann man sehr, sehr gut mit Holzplatten arbeiten.
Wer bei seiner Neuplanung nicht auf gewohnte Pflasteroptik verzichten möchte, müsse das auch nicht, sagt Angela Maria Rudolph, Gartenberaterin im gemeinnützigen Verband Wohneigentum.
Also es gibt mittlerweile super schönes Öko-Pflaster, Drehenfugenpflaster. Das sieht aus wie normales Pflaster, hat aber ganz tolle Eigenschaften, nämlich dass das das Wasser in die untersten Bodenschichten einleitet.
Kleinere Stein- oder Schotterflächen könne man selbst entsiegeln.
Allerdings, wenn es dann große Bereiche sind, brauche ich dann auch Werkzeug. Das bedeutet ein Minibagger, eventuell auch ein Radlader. Und dann ist einfach ab einer gewissen Größe, muss man dann eine Fachfirma beauftragen, damit die einem das rückbauen. Insbesondere, wenn man sich dann auch entschieden hat, irgendwelches Ökopflaster einzubauen, weil da der Aufbau unten auch entscheidend ist, wie dick der ist, wie der verdichtet ist. Und dann scheitert es dann schon oft an den eigenen Möglichkeiten.
Informationen zur Entsiegelung und Kontakt zu Fachfirmen kann zum Beispiel der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau geben. Auch Förderungen sind möglich, sagt Fatma Özkan.
Ja, viele Kommunen und Umweltprogramme bieten Förderungen für Entsiegelung an. Man sollte sich dazu an das örtliche Bauamt oder die Umweltbehörde oder auch an den Klimamanager in der Stadt wenden, um Informationen über verfügbare Fördermittel zu erhalten. Und die Unterstützung kann je nach Projekt, je nach Kommune, je nach Haushalt total unterschiedlich sein. Oft mehrere 100 bis 1.000 Euro möglich. Oft wird ein bestimmter Betrag für entsiegelte Quadratmeter dann bezahlt.
Durch die Entsiegelung können Abwassergebühren reduziert werden, da weniger Regenwasser in die Kanalisation abgeleitet wird.
Da muss man sich an die lokale Abwasserbehörde, an den Abwasserbetrieb wenden, um eine Anpassung der Gebühren zu beantragen. Das wird nach versiegelter Fläche berechnet und in vielen Fällen haben sie dann auch einen finanziellen Vorteil durch diese geringeren Abwasserabgaben dann.
Wer rund ums Haus entsiegeln möchte, sollte an die passende Begrünung gleich mitdenken.
Da sollten Sie schauen, ob dem Klima angepasste Pflanzen ausgewählt werden. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, auch Begrünungsmaßnahmen, nicht nur die Garageneinfahrt, aber auch das Dach etc. mitdenken, um da noch mehr Grün ums Haus oder am Haus zu erzeugen.
Und diesen Verbrauchertipp von Margit Bielenberg gibt es wie alle anderen Beiträge auch zum Nachhören. Unsere Informationen am Mittag blicken gleich auf die Krankenhausreform. Tschüss, sagt Jule Reimer.